Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Wie Sie hören, gestalte ich den Podcast nicht alleine, sondern Professor Albrecht ist mit dabei. Er ist Neurologe und wir besprechen neuro-ophthalmologische Themen. Heute geht es um die Neuromyelitis Optica Spektrum-Erkrankung. Und meine erste Frage wäre jetzt natürlich ganz frech, was das überhaupt ist.
Ja, der Name sagt das schon ein bisschen. Und es geht auch nicht nur um die Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankung, sondern auch um MOGAD, also MOG-assoziierte Erkrankung oder Neudeutsch MOG-Associated Disease. Und das sind beides Autoimmunerkrankungen, die man in der Vergangenheit so dem Spektrum der multiplen Sklerose zugerechnet hatte, weil man auch die pathophysiologischen Grundlagen nicht genau verstanden hatte. Man konnte aber bei beiden Erkrankungen inzwischen pathophysiologisch relevante Antikörper identifizieren. Und das ist bei der NMOSD, also bei der Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankung, die man ja auch als Devic's Disease nach ihrem Erstbeschreiber bezeichnen kann, ist es der Aquaporin 4 Antikörper, also IgG gegen Aquaporin 4. Und das findet sich auf den Podozyten, also auf den Fortläufern von Astrozyten. Und eine ähnliche Symptomatik und eine ähnliche Erkrankung beobachten wir auch bei Patienten, die Antikörper gegen das Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein, kurz MOG, entwickeln. Und das wurde halt später erst gefunden, dieser Antikörper. Und davor hatte man diese MOGAD-Patienten dem NMOSD-Spektrum zugeordnet, bis man dann diesen Antikörper gefunden hat und inzwischen das als eigene Krankheitsentität definiert hat. Und darum geht dieses Paper, was wir heute besprechen wollen, von Utsava und Kollegen, was in Nature Reviews letztendlich einen Überblick darüber gibt, wie aktuell sich dieses Spektrum dieser autoimmunen, antikörpervermittelten ZNS-Erkrankungen verändert hat.
In beiden Fällen geht es ja, also die Pathogenese der Erkrankung ist sehr interessant und ich finde das Paper auch wirklich schön geschrieben dahingehend. Es gibt auch Bilder, also wer reingucken möchte, ist sehr empfehlenswert. In beiden Fällen kommt es ja zu einer Aufweichung der Blut-Hirn-Schranke, weil sich die Entzündung da ja abspielt. Ist es korrekt?
Ja, also irgendwie müssen die Antikörper ja in das Gehirn reinkommen. Warum und wie und wann das passiert, weiß man nicht so ganz genau, aber letztendlich geht das schon mit einer, oder muss man davon ausgehen, dass es mit einer Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke einhergeht. Und dann kommen diese Aquaporin-4-Antikörper, führen zu einer Schädigung von Astrozyten. Und es ist also eine astrozytengerichtete Erkrankung, die wo Komplementaktivierung eine ganz wichtige Rolle spielt. Also ähnlich wie das, letzte Woche haben wir über Myasthenie gesprochen, wo wir auch Antikörper vermittelt ist zur Ausbildung dieses Membrane Attack Komplexes kommt mit Komplementaktivierung und zur Schädigung ist das bei der NMOSD ähnlich und das sind auch ähnliche Medikamente, die Wirkung zeigen können und extrem wirksam sind bei der NMOSD. Und im Rahmen dieser Autoimmunattacke kommt es dann sehr früh und sehr stark und ausgeprägt auch zum neuroaxonalen Schaden und Verlust und zur Neurodegeneration. Demgegenüber ist die MOG-assoziierte Erkrankung, also MOGAD, primär eine Erkrankung, die sich gegen Oligodendrozyten, also die Myelinscheide, richtet und da letztendlich dann zur Schädigung an den Axonen primär führt, aber am Ende auch zu einer ähnlichen Klinik. Beiden Erkrankungen ist gemein, das sagt der Name Neuromyelitis Optica so ein bisschen auch schon, dass die Patienten häufig Optikusneuritiden haben und da hier auch die Verbindung zur Augenheilkunde und Myelitiden, also Rückenmarksentzündungen.
Das heißt, wenn ich einen Patienten vor mir sitzen habe, der halt parallel zu Symptomen einer Optikusneuritis auch noch über Rückenschmerzen klagt, sollte ich im besten Fall mal den Neurologen meines Vertrauens fragen, ob der Ideen dazu hat oder ab wann sollte ich hellhörig werden. Weil es können ja schon auch echt fulminante Verläufe sein, zumindest wenn man sich die Fälle anguckt, der Erstbeschreibung. Der wird einem schon ein bisschen anders. Also sowas möchte man ungern übersehen, glaube ich, oder?
Auf jeden Fall. Also gerade diese NMOSD ist eine ganz schwere Erkrankung, die auch chronisch verläuft, in fast allen Fällen zu wiederholten Attacken kommt. Und auch die Attacken verlaufen deutlich schwerer, als wir das von anderen Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel der multiplen Sklerose, kennen. Jetzt ist die Klinik der Myelitis, also der Rückenmarksentzündung, nicht typischerweise Rückenschmerzen. Das ist ja eher sowas, was wir dann vielleicht bei Bandscheiben haben. Aber wenn Sie zum Beispiel spinale Ausfallssymptome zeigen, also eine Sensibilitätsstörung mit einem sensiblen Querschnitt oder Blasenmastdarmschwäche oder Paresen, also einen motorischen Querschnitt, dann kann das ein Hinweis auf eine Rückenmarksentzündung sein. Und wenn das zusammen mit einer Optikusneuritis auftritt, dann muss man unbedingt an die NMOSD denken. Und dann auch diese Aquaporin-4-Antikörper bestimmen. Wir machen es eigentlich in der Routine häufig so, dass wenn wir bei so einer Symptomkonstellation sowohl Aquaporin-4 als auch MOG-Antikörper direkt beides zusammen testen.
Okay, aber es ist in der Regel nur eins von beiden positiv.
Richtig. Also das gibt eigentlich keine doppelpositiven Patienten. Okay. Die MOGAD hat man eigentlich auch erst so richtig gefunden, als man die Kollektive von Patienten, die klinisch Verdacht auf NMOSD hatten, aber eben nicht diese Aquaporin-4-Antikörper und diese seronegativen NMOSD-Patienten gescreent hat, hat man die MOGAD-Erkrankung erst so richtig erkannt und definiert. Und was man sich vielleicht merken kann als Augenarzt, sorry, dass ich jetzt so da zwischengrätsche, ist, wenn eine Optikusneuritis besonders schwer verläuft und sie eine starke Atrophie, mehr als 20 Mikrometer Degeneration im OCT, in der peripapillären retinalen Nervenfaserschicht sehen, dann ist das ein Hinweis, dass das etwas, eine Optikusneuritis ist, die schwerer ist als das, was wir bei MS kennen. Und da sollte man an NMOSD denken. Typisch für MOGAD ist darüber hinaus, dass die Optikusneuritis häufig bilateral sein kann und sehr häufig auch mit Papillen oder Papillenödem einhergeht, fast immer. Also nicht Ausnahmen bestätigen auch da wieder die Regel, aber das trennt ganz gut die NMOSD und die MS-Optikusneuritis von der MOGAD-Optikusneuritis, dass die halt ein stärkeres Papillenödem haben.
Finde ich ganz gut, wenn wir uns da ein bisschen weiter jetzt drüber unterhalten. Da gehen die ja in der Studie, also es ist ja ein Review, das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, einfach komplett ins Thema reinzugehen, weil das der Inhalt der Studie ist. Und wenn wir da ein bisschen mehr darauf eingehen, auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Bei der MS haben wir auch eher was Unilaterales, das hatten Sie ja schon gesagt. Und dann ist es bei den anderen beiden ja eher bilateral und bei den MOGAD ja eigentlich immer bilateral. Das ist ja dann auch schon mal
eine Unterscheidung. Nee, immer bilateral ist falsch. Also häufiger bilateral als bei der NMOSD, aber Sie können auch bei MOGAD beispielsweise unilateral haben.
Und dann hat man diese, also bei MS hat man ja vor allen Dingen Frauen, können ja auch Männer sein. Bei den MOGADs hat man eine 1:1 Männer-Frauen-Ratio. Also bei Männern wäre, wenn ich jetzt einen Mann vor mir sitzen habe, würde ich vielleicht auch am MOGAD noch denken. So quasi.
Ja, also sagen wir mal lieber andersrum. Die NMOSD hat eine noch viel stärkere Frauendominanz als die MS. Da sind also deutlich mehr Frauen betroffen als Männer. Und bei MOGAD ist es eben ungefähr 1:1. Man kann aber natürlich genauso gut auch Frauen mit MOGAD haben.
Wenn wir jetzt auf Antikörper dann testen und es ist keiner von beiden, dann wäre quasi eher die Frage nach MS. Und wir würden auch eine MRT veranlassen, weil da sind die Läsionen überall anders. Zumindest steht das hier so wunderschön in Tabelle 1. Deswegen kann ich halt nur empfehlen, sich diese Studie einmal unter den Nagel zu reißen. Wenn man da mehr drüber wissen will, die ist echt schön geschrieben. Das habe ich ja schon erwähnt. Ja.
Ja, also letztendlich ist die Multiple Sklerose von den beiden so ein bisschen zu trennen, weil sich, das hatten wir in der allerersten Folge auch so ein bisschen diskutiert, die hat typischerweise schon auch etwas andere Features in der kranialen Bildgebung und da so typische Läsionskonfiguration, periventrikulär, so längsovale Läsionen auch. Und das ist bei NMOSD ist auch einer der Diagnosekriterien, dass das MRT eben nicht MS-typisch verändert ist.
Ah, okay. Gibt es noch etwas, was Sie uns an die Hand geben können bezüglich des Verlaufs zum Beispiel oder der Patienten, was sich bei denen unterscheidet? Also hier stand noch irgendwas des Alters bei MS eher jünger und bei den anderen älter. Und dann gibt es irgendwie bei NMOSD, dass es eher nicht weiße Bevölkerungsgruppen betrifft und bei der MS eher weiße Bevölkerungsgruppen.
Was man sicherlich sagen kann, jetzt für Augenärzte relevant, dass die NMOSD häufiger hinten ist, häufiger schwerer, also in Chiasma nah oder sogar auch mit Einbeziehung des Chiasmas einhergehen kann und schwere Atrophie macht. MOGAD, sicherlich eine schwerere Optikus Neuritis als bei MS typisch, aber nicht so schwer wie bei NMOSD und wie gesagt distal vor allem anterior mit Papillenödem. Und dann können beide auch zu Myelitiden führen und während die NMOSD typischerweise sehr lange große Läsionen macht, man spricht da auch von der Longitudinal Extensive Transverse Myelitis, wenn also die Myelitis sich über mehr als 3 Rückenmarksegmente ausdehnt, ist das typisch für NMOSD. Häufig sieht man auch solche hellen spotty Lesions. Und bei der MOGAD ist eben typischerweise oder häufig auch die graue Substanz betroffen. Man sieht dann wie so ein Haar in dem transversalen MRT. Und häufig kann auch der Konus betroffen sein, also eine Myelitis, die sehr weit unten am Ende des Rückenmarks auftritt. Das ist aber vor allem für den Neurologen dann relevant, um die beiden einzuordnen.
Okay.
Die Therapie und der Verlauf ist natürlich auch unterschiedlich. Da wollten Sie wahrscheinlich gerade drauf eingehen.
Dann würden wir doch mal an der Stelle auf die Therapie sprechen, genau. Ja.
Bei NMOSD hatte ich ja eingangs gesagt, ist das typischerweise eine Erkrankung, die chronisch ist und immer wieder kommt. Und für die wir auch eigentlich immer, und weil sie auch so schwere Schübe und so einen schweren Verlauf nehmen kann bis hin zur Blindheit oder zu schwerster Behinderung durch diese Rückenmarksentzündung, würde man eigentlich immer die NMOSD behandeln. Und da haben wir eine ganze Menge neuer Medikamente, die zugelassen wurden. Off-Label haben wir sehr, sehr lange Rituximab eingesetzt, mit sehr gutem Erfolg, neben anderen klassischen breiten Immunmedikamenten wie Azathioprin und Mycophenolat-Mofetil hatte Rituximab von den alten Medikamenten eigentlich immer die beste Wirkung. Und jetzt haben wir etwas neuer, ganz ähnliche, beziehungsweise sogar die gleichen Medikamente zugelassen, die wir letzte Woche auch schon bei Myasthenie besprochen haben, nämlich das Inebilizumab ist auch für die NMOSD, für die Aquaporin 4, positive zugelassen und eben auch diese Komplementinhibitoren Ecolizumab und Ravulizumab sind auch beide zugelassen. Und darüber hinaus noch ein Interleukin-6-Blocker, das Satralizumab.
Damit haben wir jetzt eigentlich alles abgedeckt in Bezug auf, wann müssen wir Augenärzte vor allen Dingen halt auch noch die Neurologen mit verständigen und diese Antikörper abnehmen. Das können wir auch schon indizieren und machen. Und was ist es? Wie behandeln wir es? Was würden Sie uns Augenärzten gerne noch dazu mitgeben?
Vielleicht noch wir haben jetzt über NMOSD gesprochen, bei MOGAD ist es ein bisschen anders.
Ja.
Auch das kann natürlich eine chronische und wiederkehrende, schubförmige Relapsing-Remitting-Erkrankung sein. Patienten erholen sich aber häufig besser von den Schüben und es ist häufig gut steroidresponsibel. Und weil es aber auch gar nicht so selten monophasische Verläufe gibt, also wo man wirklich nur einmal ein solches Schubereignis hat, ist es nicht zwingend, da direkt mit einer Immuntherapie zu beginnen, sondern typischerweise gibt man da Prednisolon und hat dann häufig eine erhebliche gute Besserung. Wenn das nicht schnell genug und gut genug wirkt, besteht auch hier, wie bei der NMOSD und bei der Multiple Sklerose, die Möglichkeit, eine Plasmapherese oder eine Immunadsorption zu machen. Aber in aller Regel und häufig hilft das Cortison sehr gut bei MOGAD. Und dann würde man das ausschleichen im weiteren Verlauf. Und nur wenn erneut Krankheitsaktivität auftritt oder wir davon Sorge haben, dass es einen besonders schweren Verlauf nehmen kann, eine Immuntherapie zu machen. Und da wird in erster Linie häufig intravenöses Immunglobulin eingesetzt, also IVIG, oder gibt auch Hinweise, dass eine Interleukin-6 gerichtete Therapie zum Beispiel mit Tocilizumab wirksam sein kann oder Rituximab.
Vielen, vielen Dank für diese wunderbare Zusammenfassung. Ich fand es sehr spannend, mich mal damit zu beschäftigen, weil das ja schon was ist, was man wahrscheinlich irgendwann mal sieht und was man am besten nicht übersehen sollte. Darauf sind wir jetzt weniger eingegangen, aber Sie haben es ja eigentlich schon angesprochen, MS ist halt eine Weile bekannt oder wir denken ja auch bei Neurotiden immer mal wieder an die MS. Und machen dann eine Diagnostik oder veranlassen die. Aber gerade weil das ja jetzt auch durch die Diagnostik der Antikörper und dadurch, dass sie entdeckt worden sind, auch einen immer höheren Stellenwert einnimmt in der Differentialdiagnose zur MS, ist es natürlich auch für uns relevant, die zu kennen und dann auch nochmal die Dringlichkeit dahingehend zu haben und sonst halt auch selber schon die Antikörper abzunehmen. Das war mir halt gar nicht bewusst. Also ich glaube, ich habe von den Erkrankungen vorher noch nie was gehört. Wahrscheinlich habe ich schon mal irgendwann was davon gehört und es wieder vergessen, aber ich danke Ihnen echt vielmals, dass Sie uns das so durchgeführt haben.
Vielleicht so ein paar Sachen noch für den Augenarzt, die man da vielleicht auch noch so mitnehmen könnte.
Ja, gern. Ja.
Und da streiten sich auch die Neurologen so ein bisschen drüber, wie man verfahren soll. Wenn wir jetzt eine Optikusneuritis, eine einmalige erste Optikusneuritis haben und wir haben in der ersten Folge über die neuen MS-Diagnosekriterien gesprochen und wir machen gerade so einen internationalen Delphi-Konsens-Finding-Prozess, wo wir mit neuro-ophthalmologischen Experten international versuchen herauszufinden, wie man die Sehnervbeteiligung bei MS oder die Optikusneuritis idealerweise diagnostisch abklärt. Und da kam letztendlich auch raus, dass von 50 internationalen Experten die Mehrheit doch der Meinung war, wenn man eine sehr schwere Optikusneuritis in der Klinik sieht und insbesondere wenn die Patienten vielleicht auch nicht weiß sind von der Herkunft, dass dann es schon angeraten sein kann, Aquaporin 4 und MOG-Antikörper zu bestimmen. Und das sollte man auf jeden Fall in einem Speziallabor machen, wo auch ein sogenannter Live-Cell-Assay angeboten wird, wo also das Antigen in lebenden Zellen exprimiert wird, weil das eine höhere Sensitivität hat, als wenn man das einfach im ELISA macht.
Dankeschön. Das ist ja nochmal richtig schön mitzunehmen. Und so darf ich sowohl Sie als Experten, vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Professor Albrecht.
Ja, sehr gerne. War mir eine Ehre, hier teilzunehmen.
Ja, gerne wieder. Also sollten wir nochmal neurologischen Kram haben. Wir holen Sie auf jeden Fall wieder mit ins Boot. Das war echt aufschlussreich. Vielen Dank. Als auch Sie, liebe Zuhörer, in die Weihnachtsferien verabschieden. Mir ist gerade gesagt worden, der Tag der Ausschreibung ist der 20.12., 4 Tage, dann geht das letzte Türchen auf. Und ich wünsche Ihnen noch eine wunderbare, restbesinnliche Zeit und ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Wir melden uns dann mit 2 Wochen Verzögerung zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles, alles Gute, frohe Weihnachten. Tschüss!
Unter 4 Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.